Ein Mann war auf seiner Reise mit dem Zug unterwegs. Als er sich es im oberen Bett des Schlafabteils gemütlich gemacht hatte und einzuschlafen versuchte, hörte er den Mitreisenden im unteren Bett klagen: »Ich bin ja so durstig, was bin ich durstig?« Das Jammern schien kein Ende zu nehmen und an Schlaf war so nicht zu denken. Deshalb kletterte der Mann wütend von seinem Bett runter, stürmte in das Zugrestaurant, holte dort eine Flasche Wasser und eilte wieder in das Abteil. »Hier bitte, das sollte deinen Durst stillen.« Der Jammernde bedankte sich und begann genüsslich zu trinken. Er trank die ganze Flasche leer. Der Mann war inzwischen wieder in sein Bett geklettert, freute sich auf seinen wohlverdienten Schlaf und knipste die Lampe aus. Als ihm die Augen zufielen, hörte er plötzlich vom unteren Bett: »Ich war ja so durstig. Was war ich doch durstig?« Hör auf zu jammern, so habe ich meine Predigt überschrieben. Kennt ihr Menschen, die ständig am Jammern sind? Selbst wenn es denen gut geht, dann werden sie über die Vergangenheit jammern. Es gibt immer einen Grund. Und was ich weitergeben will, ist, dass solche Menschen, die Jammern zur Gewohnheit machen, in Gefahr sind. Und nicht nur das, sie bringen auch andere Menschen in Gefahr. Und dazu wird der Text, den wir uns heute anschauen werden, einiges sagen. Und vorab muss ich bekennen, dass ich mit dem Thema Jammern selbst so meine Schwierigkeiten habe. Und ich habe teilweise wirklich überlegt, einen anderen Text zu nehmen, weil ich so oft genau das mache, was man nicht tun sollte, so wie es da steht. Aber vielleicht war es deshalb an der Zeit, dass ich mich mal mit dem Thema beschäftige und mir den Text einmal anschaue und studiere und hier darüber predige. Und ich hoffe, dass noch einige andere etwas davon mitnehmen können. Und bevor wir zu der Textstelle kommen, will ich euch so ein bisschen abholen, damit ihr besser in die Geschichte eintauchen könnt. Wir befinden uns im Jahr ca. 1445 vor Christus und ca. 2,5 Millionen Flüchtlinge sind unterwegs in Wüstengebieten und seit ca. 2 Jahren und 3 Monaten unterwegs zu einem besseren Ort. Es sind die Israeliten, die nach 430 Jahren Sklaverei, Misshandlung Ägypten verlassen haben durch Gottes wunderbare Führung, durch 10 Plagen, durch 10 Wunder. Und zurzeit sind sie vom Berg Sinai gerade aufgebrochen. Sie befinden sich in der Wüste Paran, also wirklich ein menschenfeindlicher Ort, wo es auch wenig Nahrung und auch Wasser gibt. Man muss einfach sagen, bisher lief die Völkerwanderung alles andere als glatt ab. Es gab immer wieder Reisestrapazen. Das eine Mal wurden sie von einer ägyptischen Armee verfolgt. Das andere Mal gab es kaum noch Reiseproviant, die Nahrung und das Wasser ging zur Neige. Oder wenn es Wasser gab, dann war es nicht genießbar, weil es bitter war. Und diese wortwörtliche Wüstenphase, die hat der Herr zugelassen und nicht ohne Grund, denn er wollte dieses auserwählte Volk, wollte er prüfen, um wirklich einen erfolgreichen Einzug in Kanaan zu gestalten. Und es war sozusagen ein Reifetest ihres Glaubens. In 5. Mose 8, Vers 2 wird das sehr gut zusammengefasst, das will ich einmal zitieren. Und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Darum ging es. Was war in dem Herzen der Israeliten? Haben sie wirklich an Gott gehangen? Konnten sie Gott voll Vertrauen in seine Abhängigkeit leben? Und leider haben sie die Prüfung nicht bestanden. Leider haben sie sich immer wieder gegen Gott aufgelehnt. Sie haben gejammert, sie waren unzufrieden. Und das trotz dieser gewaltigen Wunder, die kein anderer Mensch davor erlebt hat. Und trotz, dass Gott immer wieder eingegriffen hat, aus Schwierigkeiten geholfen hat, versorgt hat. Im Psalm 78 werden die Wunder sehr schön zusammengefasst. Und wir werden immer wieder mal in den Psalm 78 schauen, weil er eine Parallelstelle ist zu dem Text, den wir uns heute betrachten werden. Und man kann mit dem Psalm 78 auch einiges auslegen. Ich lese Vers 13 bis 17 aus Psalm 78. Wie gesagt, werden die Wunder da sehr schön zusammengefasst. Er teilte das Meer und ließ sie hindurchgehen und stellte das Wasser auf wie eine Mauer. Er leitete sie tags mit einer Wolke und die ganze Nacht mit einem hellen Feuer. Er spaltete die Felsen in der Wüste und tränkte sie mit Wasser in Fülle und ließ Bäche aus den Felsen fließen, sodass sie herabflossen wie Wasserströme. Dennoch sündigten sie weiter gegen ihn und erzürnten den Höchsten in der Wüste. Es geht immer nach dem gleichen Schema. Gott tut Wunder, die Israeliten loben. Kurze Zeit später kommen Schwierigkeiten und sie murren wieder, sie jammern wieder. Und das wiederholt sich, aber in einer Abwärtsspirale, sodass die Israeliten irgendwann einfach nur noch jammern, ohne besondere Gründe. Und genau das passiert auch in unserem Text heute. Lasst uns gemeinsam den Text aufschlagen. 4. Mose, Kapitel 11. Ich lese von Vers 1 bis Vers 10. 4. Mose 11, 1 bis 10. Als sich das Volk beklagte, war es übel in den Ohren des Herrn. Und als der Herr es hörte, entbrannte sein Zorn und das Feuer des Herrn loderte unter ihnen auf und fraß am Ende des Lagers. Da schrie das Volk zu Mose und Mose bat den Herrn, da verschwand das Feuer. Man nannte den Ort Tabera, weil das Feuer des Herrn unter ihnen aufgelodert war. Das hergelaufene Volk unter ihnen war lüstern geworden und da weinten auch die Kinder Israel wieder und sagten, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen und an die Gurken, die Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch. Aber jetzt ist unsere Seele matt, denn unsere Augen sehen nichts als das Manna. Das Manna war wie Koriandersamen und anzusehen wie Bedollachharz. Und das Volk lief hin und her und sammelte, zerrieb es mit Mühlen, zerstieß es in Mörsern, kochte es in Töpfen und machte sich Kuchen daraus. Und es hatte einen Geschmack wie ein Ölkuchen. Wenn bei Nacht der Tau auf das Lager fiel, so fiel das Manna mit darauf. Als nun Mose das Volk weinen hörte, als seine Sippen jeden in der Tür seines Zeltes weinte, da entbrannte der Zorn des Herrn sehr und auch Mose missfiel es. Einmal bis hierhin. Vers 1 steht, als sich das Volk beklagte. Sonst steht da einfach nichts, keine Details. Sie haben einfach mal weitergeklagt. Ach, alles ist so schwer. Dann fragt man, ja, was denn? Naja, alles. Einfach weiterjammern und man merkt, es ist zu einer Gewohnheit geworden. Es ist zu einem Lebensstil der Israeliten geworden. Am Anfang wurde wirklich gemurrt oder gejammert, wenn es wirklich lebensbedrohlich war, wenn zum Beispiel Wasser nicht mehr da war oder Essen. Hier gibt es keinen besonderen Grund. Und diese Undankbarkeit Gott gegenüber, diese Frechheit, die hat jetzt das Fass zum Überlaufen gebracht. Denn Gott hat vorher ganz oft eingegriffen, ohne irgendwas zu tun. Aber jetzt gibt es ein Gericht und es passiert, dass am Rand des Zeltlagers ein Feuer ausbricht und dort die Zelte verbrennt. Und ich muss auch sagen, es war aber noch Gnade im Gericht, denn es hätte auch das gesamte Camp verbrennen können. Aber es hat nur am Rand des Zeltlagers gebrannt. Und man fragt sich hier, warum ist Gott überhaupt zornig geworden? Was ist denn so schlimm an Nörgelei? Hier und da ist ja eigentlich nicht so wild. Und da will ich wieder die Antwort aus Psalm 78 geben. Da steht es nämlich in Vers 21 bis Vers 22. Als der Herr das hörte, ergrimmte er und Feuer entzündete sich gegen Jakob und Zorn kam über Israel. Und jetzt kommt die Antwort, weil sie nicht an Gott glaubten und nicht auf seine Hilfe vertrauten. Die Israeliten haben sich ständig beschwert. Rick Brown, ein Pastor aus Amerika, sagte mal, der Beweis dafür, dass jemand Gott nicht wirklich vertraut, ist, wenn man sich ständig beschwert. Die Israeliten haben es nicht wirklich geglaubt, dass Gott es gut mit ihnen meint, sonst hätten sie sich nicht so oft beschwert. Sie haben nicht wirklich geglaubt, dass Gott die Verheißung erfüllen wird, sonst hätten sie sich nicht beschwert. Sie haben auch nicht geglaubt, dass Gott jetzt eingreifen wird. Und das ist so unverständlich, weil sie so viele Wunder erlebt haben. Aber das zeigt auch, dass Wunder erleben keine Garantie für einen echten Glauben zu Gott ist, auch keine echte Beziehung. Denn anstelle, dass sie mit dem Problem zu Gott kommen, kommen sie zu Mose. Das haben wir Vers 2 gelesen. Da schrie das Volk zu Mose. Warum zu Mose, warum nicht zu Gott? Und es scheint so, dass sie keine persönliche Beziehung zu ihm hatten. Und der arme Mose, der musste ja einiges einstecken. Und der war ja in der gleichen Situation, es ging ja nicht besser. Und zusätzlich hat er sich noch das ganze Murren angehört. Aber der Unterschied ist, dass er zu Gott mit seinen Schwierigkeiten kommt. Und es ist Es ist so interessant, wie Mose mit Gott spricht, seine Gebetsbeziehung, da kann ich auch nur zu einladen, dass ihr euch das mal zu Hause durchlest. Und teilweise hat Mose wirklich ganze Gerichte, ganze Strafen abgewendet durch die Gebete. Obwohl er nicht viel stärker war, aber der Unterschied war, er ist mit seiner Schwäche zu Gott gegangen. Und auch hier wird Moses Gebet erhört und das Feuer verschwindet wieder. Also ist alles wieder gut gegangen. Die Brandstelle hat sogar einen Namen bekommen, Tabera, das heißt auf Hebräisch einfach Brand, um einfach zu wissen, was ist hier passiert, um sich daran zu erinnern. Und man meint jetzt, die Lektion wurde verstanden, die Warnung wurde verstanden. Also ganz ehrlich, ich glaube, die meisten von uns hätten die Lektion wirklich gelernt, wenn ihr wüsstet, dass es in eurer Nachbarschaft gebrannt hat, weil die Leute nur am Meckern waren. Ja, in Vers 4 haben wir gelesen, dass es einfach weiterging. Sie haben weitergejammert, sie haben sogar angefangen zu weinen. Und diesmal, weil die Fremden, die sich den Israeliten angeschlossen haben, sie auf eine Idee gebracht hatte, man hätte jetzt mal wieder Fleisch essen können. Und Gott hat Israel immer wieder gewarnt vor diesen Völkern, sich mit ihnen einzulassen, weil er wusste, dass sie keinen guten Einfluss auf sie haben werden, dass diese Völker sie von Gott abbringen würden und Israel auf dumme Ideen bringen würde. Und das sollte auch für uns heute eine Lehre sein. Wir haben heute auch in der Kindergeschichte gehört, wir müssen aufpassen, mit wem wir Zeit verbringen, wer unsere Freunde sind, wer uns beeinflusst und wer uns vielleicht auf dumme Gedanken bringt. Besonders Menschen, die immer wieder Unzufriedenheit streuen, die sind Gift für Beziehungen, auch zu Gott. Und die werden euch immer weismachen, es fehlt noch irgendwas, um glücklich zu sein. Und sie werden dazu anstacheln, gegen Gott zu rebellieren. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es Ägypter gab, die sich ihnen bei dem Auszug angeschlossen haben, weil sie diese 10 Plagen gesehen haben. Und sie vielleicht auch immer wieder daran erinnerten, wie es eigentlich in Ägypten war. Und die Israeliten erinnern sich an die guten alten Zeiten Ägypten zurück. Das haben wir auch gelesen. Ach, was war das lecker. Da haben wir noch schönen Fisch bekommen. Da gab es noch Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebel und Knoblauch. Und die erinnern sich daran. Und das Ganze noch kostenlos. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich passt diese Geschichte nicht zusammen mit dem, was ich in der Bibel lese. Denn die Salatbar Ägyptens war überhaupt nicht kostenlos. Es war so, dass sie sogar sehr, sehr hart dafür arbeiten mussten. Und es scheint so, dass sie vergessen haben, wie schlecht es ihnen ging. Dass sie in Ziegelöfen arbeiten mussten, dass sie mit Peitschen geschlagen wurden teilweise. Es scheint, dass sie vergessen haben, welche Unterdrückung sie in Ägypten erlebt haben und dass sie zu dem Herrn geschrien haben. Und sie haben vergessen, was für einen hohen Preis sie dafür zahlen mussten. Ja, Ägypten war sehr fruchtbar. Eins der wirtschaftsstärksten Länder zu der Zeit wegen dem Nildelta. Aber der gesamte Reichtum, das war alles für die Ägypter, nicht für die Israeliten. Und wenn man so will, haben sie Ägypten mit Kanaan in ihren Erinnerungen vertauscht und zum gelobten Land erklärt. Ägypten war ja schon das gelobte Land. Da gab es doch schon Milch und Honig. Wo sollen wir noch hin? Und da fragt man sich, wie kann man so vergesslich sein? Und das ist ein typisches Merkmal von Leuten, die ständig jammern. Sie werden vergesslich. Nicht nur das, sie verzerren die Vergangenheit, sie haben unrealistische Erinnerungen und es entstehen auch falsche Erinnerungen. Es gibt sogar eine Studie der Stanford University, die belegt, dass ständiges Jammern den Teil des Gehirns, der für die Erinnerung zuständig ist, schrumpfen lässt. Und ich fand ein Beispiel aus dem Alltag sehr gut, wenn man über den Ehepartner jammert, dann kommen solche Sätze wie, er kennt meine Wünsche nicht mehr, sie hat sich so verändert, früher war er nicht so. Und lass uns da mal selbst hinterfragen, ist das wirklich so? Hat sich mein Ehepartner wirklich verändert oder habe ich mich vielleicht verändert? Bin ich vielleicht anspruchsvoller geworden? War er wirklich früher nicht so? Und teilweise sind unsere Erinnerungen einfach falsch. Kannst du dich noch daran erinnern, wo du wirklich für einen Ehepartner gebetet hast und wie glücklich du warst, als du dann diesen Wunsch erfüllt bekommen hast? Und damals hast du ja daran geglaubt, dass er der richtige Partner für dich war. Und oft sind wir sehr undankbar zu unserem Ehepartner oder auch anderen, weil wir oft über sie jammern. Und das ist schon das nächste typische Merkmal, dass Jammern die Undankbarkeit zum Vorschein bringt. Das wird auch in Vers 6 deutlich, wo sie sagen, so in der Art, wenn ich noch einmal das Manna essen muss, dann werde ich krank, ich kann es nicht mehr sehen. Was gebe ich jetzt für ein Stück Fleisch? Ich fand es im ersten Moment eigentlich nachvollziehbar. Ich hätte auch nicht Lust, jeden Tag das Gleiche zu essen, morgens, mittags, abends. Aber wenn wir verstehen, was das Manna eigentlich war, dann wird diese Undankbarkeit etwas besser deutlich. Im Psalm 78, den wir jetzt schon oft gelesen haben, wird das Brot Manna sogar als Engelsbrot oder Himmelsbrot bezeichnet. Der Name Manna kommt vom hebräischen Manhu, das heißt so viel wie, was ist das? Weil die Israeliten wussten gar nicht, was das ist. Das war auf einmal da, die kannten es gar nicht. Es war einfach da, an einem Morgen, Vers 9 haben wir das gelesen. Und das ist auch unglaublich, wenn man sich überlegt, was für eine Menge da liegen musste. 2,5 Millionen Menschen unterwegs und alle sind satt geworden. Und das ist, Manna ist wortwörtlich vom Himmel gefallen. Also das war wirklich kostenlos und nicht das, was in Ägypten war. In Vers 7 wird das Manna noch etwas beschrieben, wie es aussah, wie Koriandersamen und Bedollachharz. Ich konnte jetzt nicht so viel damit anfangen, vielleicht kann es jemand. Aber ich habe nachgelesen, dass es vermutlich so runde, weißliche kleine Samen waren, die man halt zu Brot verarbeiten konnte oder auch zu Kuchen. Und wir wissen aus 2. Mose 16, dass es so wie Honig geschmeckt hat. Und hier steht ja auch noch was von Ölkuchen, das heißt, es war auch etwas fettig. Es war wohl gar nicht mal so schlecht, also es hat bestimmt gut geschmeckt. Und es war vielseitig einsetzbar, man konnte es kochen oder backen. Und es muss auch alle benötigten Vitamine enthalten haben, weil wir lesen auch nichts davon, dass die Israeliten an Vitaminmangel oder Skorbut, wie es heißt, erkrankt sind. Also zusammengefasst, es gab eigentlich nichts, worüber man hätte sich beschweren können. Und sie haben es trotzdem getan. Sie waren undankbar. Und das Schlimme ist, es waren nicht nur einige wenige, sondern am Ende waren es alle, das gesamte Volk. Da will ich nochmal Vers 10 zitieren. Als nun Mose das Volk weinen hörte, alle seine Sippen, jeden in der Tür seines Zeltes, dann brannte der Zorn des Herrn sehr. Und auch Mose missfiel es. Das ist das nächste Merkmal von Jammern. Es ist ansteckend. Es ist ansteckend wie eine ansteckende Krankheit und verbreitet sich wie Feuer. Am Anfang waren es nur die herbeigelaufen, am Ende haben alle gejammert. Und das müsst ihr euch mal vorstellen, dieses Bild, da ist ein Riesencamp mit 1000 Zelten, vielleicht 100.000 und vor jedem Zelt sind Leute am Weinen, weil sie keine Lust mehr auf das Wunderbrot haben. Sie wollen Fleisch. Und man kann verstehen, dass Gott wieder zornig wird. Er hat sie vorher schon gewarnt mit einem Feuer. Nichts hat sich getan. Die Lektion wurde nicht gelernt. Sie haben nicht verstanden, was überhaupt Jammern bedeutet. Dass es Auflehnung bedeutet, dass es Sünde bedeutet gegenüber Gott. Sie haben nicht verstanden, was für Folgen die Nörgelei hat. Und weiter im Text, den werden wir nicht lesen, aber das will ich kurz zusammenfassen, werden die Folgen beschrieben. Eine Folge ist, dass Mose keine Lust mehr hat. Er ist am Ende seiner Kräfte, er kann es nicht mehr ertragen und er bittet Gott sogar darum, dass er lieber sterben möge, als weiter dieses Volk ertragen zu müssen. Zweite Folge ist, dass Gott auf ihren frechen Wunsch eingeht und er schickt ihnen so eine Menge an Wachteln, dass er selber sagt, dass es ihnen zum Halse rausstecken soll. Und das ist Gericht, lieber Zuhörer, wenn Gott dir das gibt, was du willst, weil du dich oft selber nicht einschätzen kannst, oft zerstörst du dich selbst. Und das ist Gericht, wenn Gott es nicht stoppt. Und es passiert eine große Plage und viele Menschen müssen sterben. Das Schlimme ist, es geht genauso weiter. Kurz danach, es geht genauso weiter, es wird weitergemurrt. Und das letzte Gericht ist, dass diese Generation, diese Mekka-Generation, nicht in das gelobte Land darf, sondern sie werden ihr ganzes Leben in der Wüste verbringen und da auch sterben. Erst die zweite Generation und einige wenige dürfen ins verheißene Land. Ja, wir haben jetzt einiges über die Israeliten gehört. Und man könnte jetzt meinen, naja, das Volk hat es nicht besser verdient, war auch ein undankbares Pack, sind ja auch selber schuld. Aber da frage ich mich, sind wir heutzutage besser? Nach einem Ergebnis eines psychologischen Gutachtens sind die Deutschen Meister im Jammern. Wir haben eine Meckerkultur, die ist kaum vergleichbar mit anderen Ländern. Wir jammern ohne Ende über alles, über jeden. Nie ist man zufrieden, nie ist gut genug. Es gibt immer was auszusetzen. Einmal ist das Wetter zu mild, dann ist es zu heiß, dann ist es zu kalt. Das Essen ist zu süß, es ist zu salzig, es schmeckt nicht wie in Russland. Kinder beschweren sich über ihre Eltern. Ständig ist der Zug zu spät, im Raum zieht es oder ist es zu stickig. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Vor der Corona-Zeit habe ich im Großraumbüro gearbeitet. Meine Kollegen haben sich ständig gestritten. Der eine, es ist zu trocken. Der andere sagt, es zieht. Und der Luftbefeuchter wurde ständig an- und ausgemacht. Und es ist wirklich ein Streit eskaliert. Und da denkt man, seid doch mal froh, dass ihr ein Büro habt, dass ihr ein Dach über dem Kopf habt. Es wurde ermittelt, dass mehr als die Hälfte aller Deutsche sich regelmäßig über die Regierung, Politik und Arbeitssituation beschwert. Und christliche Kreise sind da leider nicht ausgeschlossen. Also wir merken, wir sind kein Stück besser als die Israeliten. Und hast du mal drüber nachgedacht, wie oft du unzufrieden bist im Alltag? Wie oft du am Jammern bist? Wie oft du dich beschwerst über deine Arbeitsstelle, Gesundheit, dein Ehepartner, Gemeinde? Und das, obwohl Gott dir so viel geschenkt hat und was das eigentlich gegenüber Gott bedeutet? Vielleicht bist du sogar zu einem Gewohnheitsnörgler geworden und du hast es gar nicht gemerkt. Und wie schon zu Beginn gesagt, sind Menschen, die Jammern zur Gewohnheit machen, in Gefahr. Und auch andere Menschen werden in Gefahr gebracht. Und der Text heute hat uns einiges dazu gesagt. Und das will ich jetzt auch einmal zusammenfassen. Das erste ist, hör auf zu jammern, weil Jammern zu einem Lebensstil werden kann. Auch wenn du dich vielleicht nur hier und da beklagst, wenn es Probleme gibt, kann es sein, dass du dich irgendwann daran gewöhnst und dass du dann einfach weiter jammern wirst, ohne besonderen Grund, obwohl es dir eigentlich gut geht. Und am Ende bist du vielleicht ein grimmiger, alter Mensch, der vom Jammern gezeichnet ist, bei dem Jammern zum Lebensstil und Bestandteil geworden ist. Hör auf zu jammern, das ist der zweite Punkt, denn damit kränkst du Gott. Gott hört unser Jammern genauso, wie er das Jammern des Volkes Israels gehört hat und es kränkt ihn. Und das will ich einmal lesen im Psalm 78 wieder, Vers 40 bis 41. Wie oft erzürnten sie ihn in der Wüste und entrüsteten ihn in der Einöde. Sie versuchten Gott immer wieder und reizten den Heiligen Israels. In anderen Übersetzungen steht kränkten den Heiligen Israels. Gott wird gekränkt, wenn du dich immer wieder gegenüber ihm auflehnst, wenn du immer wieder jammerst über das, was du eigentlich bekommen hast. Und es bringt zum Ausdruck, dass du ihm eigentlich nicht vertraust. Dritter Punkt, hör auf zu jammern, damit du dein eigenes Leben und das Leben anderer nicht zerstörst. James MacDonald sagte mal, Menschen, die Klagen zu ihrer Gewohnheit machen, werden ihr Leben in der Wüste verbringen. Wenn du ständig jammerst, wird dein Umfeld das irgendwann nicht mehr aushalten. Und du wirst zerstören, du wirst Familien zerstören, Ehen, Freundschaften. Weil Gewohnheitsjammerer, die hält keiner aus nach einer Zeit. Die sind einfach anstrengend, die rauben Kraft und Nerven. Und du wirst negativen Einfluss haben auf andere und die werden auch anfangen zu jammern. So ähnlich wie es beim Volk war, am Ende waren es alle. Ja, lasst uns einfach, anstatt zu jammern, danken. Lass uns immer wieder mal drüber nachdenken, damit wir nicht so vergesslich werden wie die Israeliten. Was hat uns Gott eigentlich alles geschenkt? Lass uns ihn dafür loben, dankbar sein, wie er uns täglich versorgt. Lass uns dankbar sein für Menschen, die Verantwortung übernehmen, damit es nicht denen so geht wie Mose, sei es zum Beispiel ein Chef oder die Gemeindeleitung. Denk daran, wie du damals für vieles gebetet hast, wie dankbar du warst und heute meckerst du vielleicht darüber. Und vertraue Gott auch in Schwierigkeiten, dass er es gut mit dir meint. Und setz deine Hoffnung auf den Herrn. Und wenn du dich das nächste Mal beklagen willst, Versuch das vielleicht in ein Gebet zu formulieren an den Herrn und Gott wird es gut machen. Amen. Lasst uns gemeinsam aufstehen, eine Gebetsgemeinschaft machen und sehr gerne könnt ihr euch beteiligen. Ja, so oft vergessen wir, was du Gutes an uns getan hast. So oft sind wir undankbar, unzufrieden, Herr. Wir sind am Meckern, am Jammern. Bitte ich, Herr, dass du dieses Wort wirken lässt, Herr. Danke für dein Wort, dass wir dieses Beispiel der Israeliten haben. Hilf uns wirklich, es besser zu machen, Herr. Und dass wir auf dich sehen, dass wir dankbar werden, dass wir dir vertrauen, auch in Schwierigkeiten. Hilf uns bitte dabei. Danke, Herr, für diesen Tag. Bitte ich, Herr, dass wir das Wort wirklich anwenden können. Amen.